Wir sind in Jesaja Kapitel 63 heute Abend. Wir sind ja inmitten zu einem Abschnitt, der sehr starke messianische Töne hat hier. Blick in die Zukunft, und hier haben wir eigentlich so eine Frage und Antwort. Q&A, sagt man im Englischen, Frage und Antworten hier. Also hier stellt der Prophet oder wer immer die Frage, ist natürlich so ein rhetorisches Stilmittel hier, aber stellt hier die Frage und der Messias praktisch antwortet. Wer ist der, der von Edom kommt, von Bosra in grellroten Kleidern? Er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz einherzieht in der Fülle seiner Kraft. Und dann die Antwort: Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Wunderbar, dass wir einen Gott haben, der mächtig ist zu retten. Der nicht nur willig ist zu retten, sondern auch fähig ist und mächtig ist zu retten. Das ist eigentlich sein Herz, zu retten, nicht zu richten. Aber wir sehen, im Kontext geht es um Gericht. Er würde lieber retten, aber er muss kommen, um zu richten. Warum ist Rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Kältertreters? Die Antwort des Messias Jesus: Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung. Ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Also sehr krasse Bildsprache, die Sprache von Gott als einem Krieger. Und Krieg war damals ja noch wirklich ein Schlachtfeld. Da ist nicht irgendeiner 2 Kilometer oben im Flugzeug geflogen, hat eine Bombe ausgeklickt. Nee, die sind mit Schwertern und Spießen gegenübergestanden und aufeinander losgegangen und haben aufeinander eingehackt. Und das ist dieses krasse Bild hier. Ich weiß nicht, ob uns das vertraut ist, so ein Bild von Jesus als dem Krieger, der mit Blut verspritzt ist und der richtet. Wir haben so lieber dieses Bild von dem lieben Jesus. Und das ist er auch, aber er ist auch der allmächtige, heilige, gerechte Gott. Und er ist ein Krieger. Er führt den geistlichen Kampf.
In der Offenbarung wird dann nochmal das Kapitel 14, 20 ist auch der Vers.
Genau.
Die Kälte wurden draußen vor der Stadt getreten. Das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit.
Ja, und im Kapitel 19 hat man es auch nochmal dasselbe Bild. Jesus wiederkommt. Das Gericht, wenn Jesus wiederkommt. Und wahrscheinlich ist das hier auch so eine Anspielung auch darauf, auf das letzte Gericht, wenn Jesus wiederkommt. Edom war ja östlich von Israel. Ich glaube, Edom ist ja öfter hier in Jesaja so als Bild für die Heiden. Im Kapitel 34 hat man schon so einen ähnlichen Ausspruch gehabt. Bosra war die Hauptstadt von Edom, oder eine der Hauptstädte zumindest. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und das Wort Bosra hat eine Anspielung auf ein anderes, auf ein ähnliches Wort, das so viel bedeutet wie Weinlesen oder die Trauben einsammeln. Also im Hebräischen ist das so ein bisschen ein Wortspiel zwischen diesem Treten, zwischen dem Keltern der Trauben. Das ist ja dieses Bild hier, Gottes Gerichtshandeln. Und die, die er richtet, die Trauben, die er zerstampft und dem Namen Bosra Eben, also deswegen ist es hier so als Bild genommen für Gottes Gerichtshandeln über die Nationen. Und das Bild ist so, Jesus, Gott kommt vom Osten, von den Heiden zu Israel und wird auch Israel richten und züchtigen. Vers 4 lesen wir, denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Vergeltung war gekommen. Wie gesagt, ein bisschen ein ungewohntes Bild, ein Bild, was nicht so oft betont wird. Jesus als der Rächer. Manche haben damit Riesenprobleme. Aber wir wissen, der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments ist derselbe Gott. Und es ist nicht der liebe Jesus im Neuen Testament und der richtige Gott im Alten Testament. Er ist derselbe Gott. Er ist gerecht und heilig. Deswegen wird er richten. Aber er ist auch liebevoll und barmherzig. Das sehen wir auch schon im Alten Testament. Der Unterschied ist, dass wir in einer anderen Art von Beziehung mit ihm sind jetzt. Nicht unter dem alten Bund, sondern unter dem neuen Bund. Dass wir aus Gnade leben dürfen, aus dem, was Jesus für uns getan hat. Und Vergebung haben dürfen und Annahme haben dürfen. Und die Jesus annehmen, werden gerettet werden. Und ich mag das hier. Er ist mächtig zu retten. Er ist fähig zu retten. Und die Zusage haben wir ganz sicher, dass jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und dass jeder, der glaubt, das Vorrecht hat, ein Kind Gottes zu werden, ist unsere sichere Zusage. Aber die, die ihn ablehnen, werden gerichtet werden. Vielleicht nicht wörtlich hier so niedergetrampelt werden und niedergemetzelt werden. In dem Sinn, in der Offenbarung haben wir gesehen, Jesus kommt mit dem Schwert seines Wortes aus dem Mund, aber er wird dieses Gerichtswort sprechen und es wird sehr krasse Konsequenzen haben, wie wir ja, letzte Woche gesehen haben in der Offenbarung. Der Feuersee, Gericht, jeder, der in dem Buch des Lebens geschrieben stand, wird in den Feuersee geworfen. Das ist auch ein Aspekt. Und ich meine, wenn Rache oder Vergeltung in Gottes Herzen ist, dann ist es nicht Selbstzweck. Er will eigentlich nicht richten. Das sehen wir im Alten Testament immer und immer wieder, dass diese Propheten, die diese krassen Gerichtsworte bringen, eigentlich das Volk zur Umkehr aufrufen und dass Gott, im Propheten Jeremia werden wir das sehen auch, dass Gott eigentlich sagt, mein Herz ist nicht zu richten. Oh, wenn ihr nur umkehren würdet, wenn ihr nur Buße tun würdet, dann würde mich dieses Gericht gereuen, was ich angekündigt habe. Sein Herz ist zu retten. Und indem er richtet, rettet er sein Volk. Also es ist ja immer ein doppelter Aspekt. Sein Volk, das leidet unter den Bösen, unter denen, die Jesus ablehnen, die oft verfolgt werden, die Gerechten. Und so ist der Tag des Herrn, hat immer so zwei Aspekte. Gericht über die Bösen, über die Ungerechten, über die Ungläubigen und auf der anderen Seite Erlösung und Errettung über die, die ihm vertrauen und die ihm nachfolgen. Und wir sehen hier im Vers 5 diese Macht Gottes. Ich blickte umher, sagt der Messias, aber da war keiner, der half. Und ich wunderte mich, aber da war keiner, der mich unterstützte. Alle waren abgefallen oder zumindest die meisten. Keiner hatte Gottes Herz. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, der hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meiner Erregung, um dies ihren Saft zur Erde rinnen. Krasses Bild, nichts für schwache Nerven. Obwohl die Leute gucken sich das im Fernsehen an, wenn man Abendessen will. Solche Szenen. Aber Jesus als Richter, und er ist der Richter. Wir wissen, alles Gericht hat der Vater dem Sohn übergeben. Und dann, wenn er alles unterworfen hat, wird er die Herrschaft wieder dem Vater zurückgeben, dass Gott alles in allem ist und über alles herrscht. Aber wir sehen hier seine Macht, er hat ganz alleine das getan. Wir sehen auch in der Offenbarung 19, haben wir gesehen, dass er zwar mit seinen Heiligen wiederkommt, einer riesigen Herrscher, aber die braucht er nicht in dem Kampf. Das Wort seines Mundes, ich meine das Wort Gottes, Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und
die Eskorte,
genau, das sind die Zuschauer. Aber er kämpft den Kampf ganz alleine. Und das gilt für unsere Erlösung natürlich. Er hat am Kreuz den Teufel und die Sünde und den Tod ganz alleine besiegt und er brauchte keine Hilfe und es kann ihm auch niemand helfen. Und deswegen werden wir später noch sehen, ist es Gott so ein Gräuel, wenn wir versuchen, uns selbst zu erlösen. Wenn wir denken, wir könnten dem, was Jesus für uns getan hat, irgendwas hinzufügen. Diese Selbstgerechtigkeit, Selbsterlösung. Nee, Erlösung ist aus Gnade, durch Glauben, allein. Wegen dem allein, was Jesus für uns getan hat. Und wir können nichts dazu tun. Heißt nicht, dass wir nicht gut leben wollen oder ein heiliges Leben leben wollen, danach trachten wollen, gute Werke tun, das ist unser Licht, das scheint vor den Menschen, lasst eure guten Taten hier vor den Menschen scheinen, dass sie euren Vater im Himmel verherrlichen. Da ist nichts Schlechtes dran, Gutes zu tun. Aber wenn wir versuchen, uns durch Gutes tun oder durch irgendwas, was wir tun, selbst zu erlösen, das ist das Problem.
Es ist dann am falschen Ende angefangen.
Und das funktioniert nicht. Er ist Retter, ja, alleine. Wir müssen unsere Selbstgerechtigkeit loslassen und ihn alleine ergreifen und uns ihm allein anvertrauen. Dem, was er für uns getan hat, durch sein perfektes Leben für uns, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Und auch im Gericht. Er ist der einzige Richter. Er braucht niemanden, er braucht auch nicht unsere Hilfe. Wir können gar nicht gerecht richten, weil wir selber nicht gerecht sind. Auch weil wir nicht allwissend sind wie er, weil wir nicht die ganze Information haben. Und deswegen sagt der Herr, mein ist die Rache, mein ist das Gericht. Und er sagt uns, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wir dürfen beurteilen anhand von Gottes Wort, wir dürfen unterscheiden, aber wir dürfen nicht richten und sagen, du bist verdammt und du bist gerettet und du bist... Nee, das ist Jesu Richterstuhl. Alleine. Er richtet alleine. Und wir haben nicht das Recht dazu. Vers 7. Ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen. Die Ruhmestaten des Herrn nach allem, was der Herr uns erwiesen hat. Und die große Güte gegen das Haus Israel, das er ihnen erwiesen hat nach seinen Erbarmungen und nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Also in dieser Ankündigung von Gericht fällt Jesaja zurück auf die Gnade Gottes. Und das ist wirklich das Einzige, was uns bleibt. Wenn du denkst, ja, Gottes Gericht kommt, aber hey, Mann, ich werde mich Gott schon entgegenstellen und ich werde ihm so ein oder zwei Worte sagen hier, warum er das hier zugelassen hat und warum er das so tut und so und bla. Und warum, keine Ahnung, mein Papa gestorben ist oder ich krank war oder meine Freundin Schluss gemacht hat, na, manche Leute haben so diese Einstellung.
Ich werde mit ihm, das will ich mal wissen, ja, klar.
So ein kleiner Hiob, ne? So, ich werde schon mit ihm rechten, ne? Ich werde ihm schon sagen, nee, ja. Wirst du nicht. Kann ich dir versprechen. Werden alle vor ihm schweigen. Und es wird gerecht sein. Absolut gerecht. Keiner wird sich unfair behandelt fühlen. Aber keiner wird hier irgendwo den Mund aufmachen und Gott irgendwas anhängen oder Gott anklagen. Nee, jedes Knie wird sich beugen. Und wir werden wissen, dass wir schuldig sind. Und das Einzige, was uns bleibt,
rausbringen vor lauter Erstaunen.
Ja. Und das Einzige, was uns bleibt, ist auf seine Gnade zurückzufallen. Gnadenerweise des Herrn. Wunderbar, dass ein gnädiger Gott ist. Große Güte gegen das Haus Israel. Ich meine, wenn wir die Geschichte Israels ansehen, die waren rebellisch von Anfang an. Und Gott war so geduldig und so gnädig. Und immer wieder nach seinem Erbarmen, nach der Fülle seiner Gnaden erweise. Das ist Gottes Agape-Liebe im Alten Testament. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Er ist gnädig, er ist gütig, er hat Erbarmen. Er hat uns gerettet. Er sprach: Für wahr, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er wurde ihnen zum Retter in ihrer Not. Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. Hier haben wir wieder, er ist der einzige Retter, Gott selbst. Im Alten Testament, trotz allem, nicht wegen ihnen, weil sie so brav waren und es verdient hätten, sondern trotz ihnen, ohne ihr Zutun. Er selbst hat sie gerettet. Und dieses Bild, das müssen wir wirklich hier in uns drinnen haben. Da ist Gott, er ist der Retter und da sind wir. Wir sind die, die gerettet werden. Und wir haben nichts damit zu tun. Er allein ist der Retter. Wir dürfen uns retten lassen. Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. Ist auch wunderbar, ist eine persönliche Fürsorge für uns. Gott kümmert sich persönlich um deine Errettung und um deine Erlösung. Du persönlich bist ihm wertvoll und wichtig. Er hat es für dich allein getan. Und wenn du der einzige Mensch wärst, der je gelebt hätte, wäre Jesus trotzdem ans Kreuz gegangen für dich. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Und das ist die größte Sünde, zu rebellieren, widerspenstig zu sein gegen Gnade, gegen Liebe. Ich meine, es ist die eine Sache, wenn du misshandelt wirst von deinem Chef oder so und schlecht behandelt wirst und du rebellierst dagegen und sagst, hey, du kannst mich mal. Das ist eine andere Sache gegen deinen Papa, der dich liebt und der nur Gutes für dich hat und nur Gutes dir getan hat und Gnade und Erbarmen und dieses Herz für dich hat, wenn du gegen ihn rebellierst. Das ist noch schlimmere Sünde, das macht es noch schlimmer, hier gegen Liebe zu rebellieren. Und das haben sie getan. Sie haben das Gute, was er ihnen getan hat, nicht respektiert und es mit Bösem vergolden, eigentlich. Und eigentlich sollten wir alle Menschen sagen, Gott, du bist so gut, wir schauen das aufs Kreuz, wir sehen, was du für uns getan hast, wir wollen für dich allein leben und wir wollen tun, was du sagst, wir wollen dir nachfolgen, das ist das Einzige, das Größte, das Wichtigste in unserem Leben. Aber tun das die Menschen? Ein paar wenige. Also selbst viele von denen, die sich Christen nennen, haben nicht diese Einstellung. Noch immer so ein bisschen das, naja, ich bin mein eigener Herr und ich tue, was ich will und dann bin ich noch ein bisschen religiös nebenbei. Aber sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Und wenn wir sündigen, wenn wir rebellieren gegen Gott, wenn wir ungehorsam sind, dann betrübt das den Heiligen Geist. Und das trübt so ein bisschen unsere Beziehung dann natürlich auch mit Gott. Und deswegen müssen wir umkehren und bekennen. Das ist eine wichtige Praxis, geistliche Praxis. dass immer wieder Buße tun, bekennen, uns zurückwenden zu ihm. Und dann lesen wir, da wandte er sich ihnen zum Feind. Und er selbst kämpfte gegen sie. Also Gottes Herz ist, er möchte unser Papa sein. Er möchte unser Freund sein. Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Diener allein, ich nenne euch auch meine Freunde. Das ist sein Herz. Aber wenn wir seine Feinde sein wollen, dann wird er zu unserem Feind. Und so ist es hier. Und natürlich die Geschichte Israels. Gott hat sie machtvoll erlöst und errettet aus Ägypten. Das ist ja immer dieses große Bild für Erlösung, Passa, Ägypten, Auszug, Befreiung aus der Sklaverei. Er hat sie gerettet. Aber sie sind widerspenstig gewesen.
Das ist der Macht der Finsternis, ja. Und dann hineinversetzt in das Reich.
Sie waren widerspenstig, sie waren halbstarrig und er wandte sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie und das sehen wir auch in der Geschichte und die Ankündigung, alles noch in der Zukunft für Jesaja. Aber die babylonische Gefangenschaft war ja im Prinzip eine Wiederholung, eine Züchtigung. Okay, zurück in die Sklaverei, zurück in die Gefangenschaft. Da dachte man wieder an die Tage der Vorzeit, an Mose und sein Volk. Wo ist der, der den Hirten seiner Herde aus dem Meer heraufführte? Wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen herrlichen Arm zu Rechten des Mose einherziehen ließ, der das Wasser vor ihnen spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Tiefen ziehen ließ, so sicher wie Pferde in der Steppe, die nicht stürzen. Wie das Vieh, das in das Tal hinabzieht, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. So hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Also er denkt hier zurück an die Geschichte Israels und Gottes machtvolles Wirken und wie er mit seinem Volk gezogen ist und wie er sie zur Ruhe gebracht hat und wie er sein Volk geleitet hat mit seiner Gegenwart in der Wolke und in der Rauchsäule. So hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Jetzt beginnt er so mit einem langen Gebet, das sich eigentlich bis hier Kapitel 64 hinzieht. Ein Gebet um Erweckung, wirklich ein Gebet um Erneuerung. Gutes Vorbild für uns, wie wir beten können, für unser Land auch. Für unsere Nation. Blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Vater unser im Himmel. Zu Beginn erinnert er sich, wer Gott ist. Kommt mit Ehrfurcht vor Gott. Seine Heiligkeit, seine Majestät. Wir haben es mit dem souveränen, allmächtigen Gott zu tun. Wo sind dein Eifer und deine Machttaten? Die Regung deines Innern und deine Erbarmungen halten sich zurück mir gegenüber. Ich mag das, diese Ehrlichkeit im Gebet. Ja, er kommt zu Gott voll Ehrfurcht, aber er ist einfach ehrlich, so wie er es empfindet und sagt, Gott, wo bist du? Wo ist dein Eifer, den du hattest für dein Volk? Wo sind deine Machttaten? Hier, als er die Verbannten in Babylonien sieht und diese Verheißungen sieht und er schreit aus zu Gott. Selbe Situation wie in Ägypten eigentlich. Wie gesagt, erster Exodus, zweiter Exodus und dann, was Jesus für uns getan hat, dritter Exodus. Alles Bilder für das, was Jesus getan hat, letztendlich seine Befreiung. Er hat uns befreit aus der Sklaverei, der Sünde durch sein Werk am Kreuz. Gott, wo ist dein Eifer, deine Machttaten? Warum hältst du hier deine Barmherzigkeit zurück? Wir können ganz ehrlich zu Gott kommen im Gebet und manchmal fühlen wir uns so. Gott, wo bist du? Wo ist deine Barmherzigkeit gerade hier in dieser Situation? Und dann erinnert er ihn an die Beziehung, die sie haben, denn du bist unser Vater. Ich mag das. Das ist die Grundlage, auf der wir zu ihm kommen dürfen. Selbst wenn er uns gezüchtigt hat und wenn er, ja, uns mal korrigieren muss. Aber er ist immer noch unser Vater. Und seine Züchtigung ist eigentlich ein Zeichen seiner Liebe. Wen der Vater liebt, den züchtigt er. Das ist ein Kennzeichen der Kinder. Die, die immer das tun dürfen, was sie wollen und ist alles egal, das sind die Kinder von anderen. Mit denen habe ich nichts zu tun. Aber mit meinen Kindern, die habe ich lieb. Und deswegen setze ich ihnen Grenzen und deswegen setze ich ihnen Konsequenzen, wenn sie ungehorsam sind und schlechte Einstellungen haben. Weil ich das Beste für sie will, weil ich sie liebe. Aber erinnert sie an die Beziehung. Du bist unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel, das heißt Jakob, kennt uns nicht. Die sind schon lange tot. Darum geht es nicht, dass wir Nachkommen Abraham, Nachkommen Israels sind. Was wichtig ist, ist, du bist unser Vater. Beziehung mit dir, nicht Herkunft, Religion, diese Dinge. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren? Verhärtest unser Herz, dass wir dich nicht fürchten. Fragen wir auch manchmal, gell, Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum lässt du unsere Sünde zu? Dass ich schlechte Entscheidungen treffe, dass ich Menschen verletze, dass ich abirre von deinen Wegen, dass ich mein Herz verhärte. Schieben alles gerne so Gott in die Schuhe immer, gell? Gott, warum verhärtest du unser Herz? Naja, eigentlich tun wir es selber, gell? Und das ist manchmal so dieselbe Sonne, es gibt so dieses Bild, dieselbe Sonne, die die Butter schmilzt, härtet das Brot, wenn ich es in die Sonne lege. Also Gottes Wirken, Gottes Reden, die einen machen ihr Herz hart und die anderen machen ihr Herz weich. Reagieren auf dasselbe Wirken, auf dasselbe Wort. Wir haben auch so diesen Aspekt, wenn ich an Pharao denke, ne, da sehen wir, dass Pharao immer sein Herz verhärtete und am Ende heißt es, Gott verhärtete sein Herz. Also gibt scheinbar auch so diesen Prozess, dass Gott irgendwie auch ja, unsere Entscheidungen ernst nimmt. Einfach. Und wenn wir lang genug rebellieren und sagen, nein, 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 ich verhärte mein Herz, ich verhärte mein Herz, ich verhärte mein Herz, dass er irgendwann sagt, okay, ich akzeptiere deine Wahl. Du hörst das Evangelium einmal, du sagst, nein, nicht heute, bist vielleicht noch ein bisschen offen, aber schiebst es weg. Jemand gibt dir einen Traktat, du sagst, ah, habe ich schon mal gehört, weg, und dann lebst du in Sünde und willst nicht korrigiert werden und wieder redet wer zu dir und du sagst, hey, ich will von dem Gott nichts wissen, lass mich in Ruhe, und du wirst immer härter, immer härter, immer härter. Und irgendwann sagt Gott, okay, ich akzeptiere deine Entscheidung. Ist eigentlich etwas Beängstigendes in einem gewissen Sinn. Auf der einen Seite ja ein Zeichen seiner Liebe, er möchte eine Liebesbeziehung mit uns, deswegen gibt er uns Freiheit, uns für ihn zu entscheiden. Erzwungene Liebe gibt es nicht, Liebe muss immer aus freier Entscheidung, aus freiem Herzen kommen, auf Reaktion auf seine Liebe. Aber auf der anderen Seite ist diese Freiheit, die Gott uns gibt, auch in einem gewissen Sinn beängstigend.
Das muss ja nicht missbrauchen.
Weil er hat uns wirklich in seinem Bild geschaffen, als Personen, und er nimmt uns wirklich ernst und er nimmt unsere Entscheidungen auch ernst und lässt auch zu, wenn wir von seinen Wegen abirren. Es gibt im Englischen so diese Hymne, so ein altes Kirchenlied, wo es darum geht, my heart so prone to wander, also mein Herz, das so die Tendenz hat, von dir wegzudriften und abzuwandern. Und in dem Lied heißt es, binde du mein Herz an dich, so dieses Gebet. Und das, ich meine, ich sehe das in mir, so diese Tendenz, ja, auch von Gott abzuirren. Das ist eine reale Möglichkeit in meinem Leben, in deinem Leben, dass wir unser Herz verhärten in irgendwelchen Situationen, wo wir etwas so wollen, selbst wenn Gott Nein sagt, dass wir sagen, es ist mir egal, ich will es trotzdem. Ich meine, das ist in uns allen noch drin, wenn wir ehrlich sind, oder? Und das sollte uns auf den Knien halten und sagen, Herr, nimm mein Herz, bind mein Herz an dich, nimm das raus, ich will diese Tendenzen nicht. Und je früher wir damit umgehen, desto besser ist es. Wenn wir merken, okay, da kommt jetzt so ein Einfluss in mein Herz oder so ein Denken, das ist nicht okay, so eine Haltung Gott gegenüber, die ist stolz, die ist nicht okay. Und gleich umkehren, nicht laufen lassen und diesen Weg gehen. Im Psalm 1 haben wir diese Progression, ne? Zuerst, wie ist es, ich lese lieber selber vor, bevor ich das verkehrt rum zitiere. Psalm 1, diese Progression der Sünder. Genau, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Zuerst ist ein Rat und du folgst nur irgendwas, okay, was die Welt oder was, hey, alle machen es doch so und hey, krieg dich ein, hey, sei nicht so fanatisch, wir machen doch alle so. Folgt dem Rat der Gottlosen. Und dann, der den Weg der Sünder nicht betritt. Okay, jetzt wird schon konkreter. Ne? Zuerst ist nur der Rat und der Gedanke. Und dann ist ein konkreter Schritt in die Sünde rein. Und dann heißt es am Ende, der nicht sitzt im Kreis der Spötter. Am Ende sitzt er drinnen. Ne? Und es ist besser umzugehen, wenn diese geistlichen Angriffe noch in den Gedanken sind, zu sagen, keine Ahnung, irgendeine halbnackte Frau rennt an dir vorbei, kommt im Sommer ja öfter mal vor, ne? Vielleicht ist sie noch hübsch oder so und du hast einen Gedanken, der nicht okay ist. Da ist der Punkt, damit umzugehen und sagen, okay, Herr, raus mit dem Gedanken, der ist nicht von dir, das ist schlecht, das ist Sünde, ich schau weg, egal, umgehen damit, ne? Ja, du könntest es laufen lassen.
Aber du kannst sie oder auch anschauen, ohne sie zu begehren, oder wie, das ist irgendwo, ja, jeder muss es für sich, ja.
Genau, das ist ja was sehr Persönliches. Ich glaube, kann man gar keine Grenze sehen. So, ne?
Manchmal ist es schon, weil es heißt ja, der Offenbarung heißt ja, dass, ja, weil das, was alles da reinspielt, dass die nicht im Buch des Lebens stehen werden.
Ja.
Götzendiener, die Sünder, die Unzüchtigen, die
Ehebrecher,
Lügner, ja, die Frevler, und da ist das ja alles mit enthalten. Und ja, das.
Ich meine, wenn du das kannst, dann hast du schon Sieg drüber. Wenn du,
ja,
wenn du sie sehen kannst, eine halbnackte Schöne, und sagen kannst, Herr Jesus, ich preise dich, dass du sie so wunderschön gemacht hast, und
so, ja,
du gehst weiter und hast keine anderen Gedanken, dann,
ja, dann ist schon, dann ist es gut.
Bist du schon der heilige Bernd.
Das ist gut.
Aber das ist der Punkt, da ist es am besten umzugehen. Ja. Wenn du es laufen lässt und irgendwo hinterher guckst, vielleicht, hey, hier ist meine Telefonnummer oder so, ne, dann bist du schon den ersten Schritt so in die Sünde, und dann am Ende ist, wenn du wirklich mit ihr dann zusammensitzt oder sonst irgendwas, ja, dann bist du eigentlich schon gefangen, oder, ich meine, ist ein Beispiel, man könnte dasselbe mit Drogen, Alkohol, allen Sünden, Materialismus, allen Dingen durchspielen, aber so diese Progression.
Einer hat es mal so geschrieben in dem Adam Online, ich weiß nicht, ob du kennst, die Zeitschrift ist so von Männer, Christliche Männer. Also wenn du einmal hinguckst, du nimmst es wahr. Wenn du aber dann wieder und wieder hinguckst, dann ist es schon immer normal. Das ist das 1, 2, 3.
Ja, leider Gottes ist es normal in der Welt, ne? Ja, aber
das ist so der Maßstab.
Das ist unser Kampf.
Das ist,
und ich meine, wir sind ja nur Männer heute, deswegen ein Beispiel für Männer. Konkretes. Aber also dieses, warum lässt du uns von deinen Wegen abirren? Oh, das ist mein Gebet. Herr, hilf mir, gib mir Gnade. Ich kenne meine eigene Schwachheit, ich kenne mein eigenes das Herz, bindes an dich, dass ich mein Herz nicht verhärte, dass ich dich fürchte, Ehrfurcht vor Gott habe. Das ist ein großer Punkt, glaube ich, wenn ich diese Ehrfurcht vor Gott verliere. Aber deswegen fängt er hier an, mit seiner Heiligkeit, mit der Majestät. Und im Vater Unser geht es ja auch so los. Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wenn ich das klar habe und diese Gottesfurcht im Herzen habe, dann werde ich richtig umgehen. Schlecht ist, wenn ich das verliere, diese Ehrfurcht, und Gott so als meinen Kumpel oder meinen Freund. Was er auch, er will mein Freund sein, nicht mein Kumpel. Aber Jesus hat uns Freundschaft angeboten, ja. Aber er ist trotzdem der Herr und er ist trotzdem der Heilige und trotzdem diese Ehrfurcht vor ihm. Und solange ich das habe, ist es okay. Wenn ich merke, ich verliere das in meinem Herzen und wäre irgendwie so ein bisschen gleichgültig ihm gegenüber und ein bisschen offener der Sünde gegenüber und eigenwilliger, und da muss ich schon umgehen. Damit, das ist schon der Punkt, wo mein Herz abdriftet. Von dieser, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Gut, aber dieses Gebet hier, kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme deines Erbteils willen. Für eine kleine Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Gegner, haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind wie solche geworden, über die du von all das her nicht geherrscht hast und über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Gottes Züchtigung, sie haben rebelliert gegen Gott und Gott hat gesagt, okay, dann behandle ich euch wie ein Volk, das nichts mit mir zu tun hat. Dann nehme ich meine schützende Hand weg und sie sind verschleppt worden und Jerusalem zerstört worden, die Stadt geschliffen. Wir sind wie solche geworden, über die du nicht geherrscht hast, die nicht deinen Namen tragen, so wie Nichtchristen. So, Häufchen Elend auf Häufchen deiner Sünde.
Auf der anderen Seite sind ja die Menschen, über die sein Name genannt ist, dass sie sich demütigen, dass sie beten, sein Angesicht suchen. Dann wird er kommen und das auch, also das Land rein, und das ist ja auch in 2. Chronik steht, ich glaube, das ist ja die Aufgabe für die Menschen, über die sein Name genannt ist.
In Jeremia haben wir das auch, ne? Wenn ja. Ihr Jeremia 29
sein Angesicht suchen, ja, sich demütigen und beten.
Ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das ist sein Herz. Er sagt, ruft er mich an, geht er hin und betet zu mir, so werde ich auf euch hören. Und sucht er mich, so werdet ihr mich finden. Ihr fragt ihn mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wo ich nicht euch vertrieben habe. Das hat er zu den Gefangenen in Babylon gesagt. Es ist wirklich unser Herz. Gott will unser Herz. Gott will uns. Und darauf reagiert er auch. Ich mag auch 2. Chronik 16. Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also eine Herzensbeziehung. Gott reagiert auf unser Herz. Wenn wir ihm zugeneigt sind, dann ist er der Papa, der mit offenen Armen wartet, dass wir zurückkommen. Dann wird er wirken. Deswegen Umkehr im Herzen, das ist so wichtig. Kapitel 64, da geht dieses Gebet weiter. Ach, dass du die Himmel zerrissest herabstiegest, so dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben, also der Himmel sozusagen verdeckt Gott irgendwo, wir sind getrennt und dann sagen, ach, würdest du nur durchbrechen, würde man vielleicht heute sagen. Dass du den Himmel zerrissest, unseren Durchbruch schaffst, herabstiegst, sodass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Eine Anspielung natürlich auf den ersten Exodus Sinai später, wo das Feuer oben am Berg, Gottes heilige Gegenwart, und Mose ging hinauf und Gott gab ihnen die guten Gebote und den Bund. Ach ja, würdest du das wieder tun? Sei uns nochmal gnädig, das ist der Gedanke hier. Wie Feuer Reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, um deinen Namen kundzutun, deinen Gegnern, sodass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern, wenn du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten und die man von all das her nicht vernahm, kein Ohr hörte, kein Auge sah, je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Also bitte um Erlösung wie damals aus Ägypten, wo Gott mächtige Taten getan hat und Nationen haben gezittert, als sie nach Jericho kamen. Rahab hat gesagt, ich habe erkannt, dass Gott mit euch ist und dass er uns alle diese heidnischen Nationen vor euch dahin geben wird, weil wir haben gehört, wie euch machtvoll aus Ägypten geführt hat und Wasser gespalten hat und diese ganzen Wunder, die Gott getan hat in der Wüste. Und kein Auge sah je einen Gott wie dich, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Götzen dieser Welt können nichts Machtvolles tun in deinem Leben. Und die Leute sehen das. Die Leute, die für, keine Ahnung, Sex, Geld, Ruhm, Macht, was immer leben, was immer die Götzen sind dieser Welt. Wenn die durch eine schwierige Zeit durchgehen, die können nichts für dich tun. Nix. Und da macht es einen Unterschied, wenn Menschen dich sehen und du gehst vielleicht durch ähnliche Umstände, schwierige, aber der Herr ist bei dir und der Herr trägt dich oder der Herr heilt. Das Zeugnis von Patrick, wie er zu Jesus gekommen ist, als ihr Sohn geboren wurde mit dem Loch im Herzen und sah nicht gut aus, als würde er überleben. Und dann haben der gläubige Onkel und die gläubige Tante gebetet. Und sie sind ins Krankenhaus zur OB gefahren und das Loch war zu. Wow. Und sie haben gemerkt, Gott ist lebendig. Oder denk an Geschwister, deren Ehen Gott geheilt hat. Auf radikale Art und Weise, wo ich persönlich keinen Glauben mehr hatte. Das wird nie wieder gut, das kriegt niemand hin. Ja, niemand in dieser Welt.
Nichts ist unmöglich.
Aber nichts ist unmöglich für unseren Gott. Und ich meine, das ist ein Zeugnis für die ganzen, sag mal, Heiden, für alle, die ohne Gott leben wollen und deren Ehen auch nicht heil sind, zu sehen, wow, Gott kann was tun, was für uns Menschen unmöglich ist. Das kann Gott tun. Und das ist so dieses Gebet von Jesaja. Und ich mag das. Und Gott, glaube ich, ehrt so ein Gebet auch. Ein Herz, das Leidenschaft für ihn hat. Wir sehen das bei Mose auch. Wo Mose eintritt für das Volk. Und er sagt, Herr, aber um deines Namens willen. Und sei du gnädig hier, dass die Nationen nicht sagen, ah, Gott hat sein Volk im Stich gelassen und so. Und Gott mag das, wenn wir um seine Herrlichkeit besorgt sind. Wenn das unser Herz ist, Gott, dass du geehrt wirst, dass du verherrlicht wirst. Und ich glaube, das macht allen Unterschied in der Welt aus. Ich kann um Heilung beten, weil ich ein geiles Wunder erleben will oder weil ich, hey, Ehre bekommen will. Wow, der Günther betet und Menschen werden geheilt. Ich glaube, deswegen tut Gott so wenig Wunder durch uns, weil wir so stolz sind und weil wir die Tendenz haben, die Ehre für uns zu nehmen. Aber bei einem Menschen, der wirklich sagt, Herr, heile du, damit du verherrlicht wirst, dass Menschen zu dir, wenn das unser Herz ist, wenn wir das, ja, so ein reines Herz, das Leidenschaft für Gott hat, wenn wir an den Punkt kommen, glaube ich, werden wir noch viel mehr solche Dinge erleben. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er sagt, ich werde meine Ehre, ich werde meine Herrlichkeit mit niemandem teilen, nicht mit einem Menschen. Und das ist so sein Wirken in unserem Leben. Nicht, dass wir am Ende sagen, ja, der Günther mit dem Herrn hat hier Großes getan. Nee, er wirkt es oft so in unserem Leben, dass er uns oft auch so große Aufträge gibt, dass die Leute sagen, wenn da was passiert, das hat mit dem Günther hat das nichts zu tun gehabt, wow, es muss einen Gott geben. Gott ist groß und wenn wir das schaffen, ihm die Ehre zu geben, wenn das unser Herz ist, dann haben wir, glaube ich, geistlich einen riesen Schritt getan. Bei den Jüngern sehen wir das immer wieder, wo geheilt wurde und ich meine, Paulus, die hatten ja diese krassen Erlebnisse, ne? Wo die Leute dann zu ihnen gekommen sind und sie als Götter anbeten wollten und ihnen opferten wollten. Und ich meine, die waren krass, sie zerrissen ihre Kleider und haben die Leute hier wirklich fast mit Gewalt hier weggestoßen. Und ne, betet Gott allein an. Dann haben gesagt, okay, dann seid ihr keine Götter, dann können wir euch auch steinigen. Ne? Aber das war... Die haben nie die Ehre Gottes genommen. Und ich glaube, deswegen konnte Gott diese Apostel auch gebrauchen, um so machtvolle Wunder zu tun. Und es ist immer seine Gnade letztendlich, wenn er Wunder tut. Aber ein Stück weit hat es mit unserem Glauben und mit unserer Herzenshaltung zu tun. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren.
64, Vers 5 oder 6.
Ich glaube, 4 geht es weiter, oder? Ach, dass du einen anträfest, der freudig Gerechtigkeit übt, solche, die auf deinen Wegen an dich denken, hey, der mit Freude Gottes Willen tut. Das ist ein gutes Herz. Das Herz will ich haben. Die auf deinen Wegen an dich denken. Immer im Gedanken auf Gott, in Gottes Gegenwart leben, ganz bewusst. Siehe du zürntest, weil wir von jeher gegen dich gesündigt und mit dir gebrochen haben. Gott, du hast recht, wir haben von Anfang an gesündigt. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Haben wir schon ganz zu Beginn von Jesaja gesehen, wo Gott sagt, eure Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das ist ein ganz krasses Bild. Er benutzt hier absichtlich das krasseste Bild, was ich in Israel vorstellen könnte. Also es ist so ein bisschen rustikal, sage ich mal, die Wortwahl hier, aber ganz bewusst die Leute vor den Kopf zu stoßen. Befleckte Kleid ist, heute würde man sagen, die gebrauchte Damenbinde. Ja? Davon spricht er hier, das ist das Bild. Und er sagt, eure Gerechtigkeit, und nicht, wenn wir Gutes tun wollen, darüber spricht er nicht, aber unsere Selbsterlösungsversuche, all diese Gerechten, denkt an die Pharisäer, wir fasten einmal in der Woche, wir verrichten unsere Gebete, bla bla bla, und deswegen, wir gehen ja in die Kirche, bisschen spenden, bisschen, und deswegen wird Gott uns annehmen, und so dieses Denken. Und er verwendet hier so ein ganz krasses, eigentlich ein bisschen, was? Sag mal, unhöfliches, rüpelhaftes Bild, würde man normalerweise nicht predigen am Gottesdienst über Damenbinden und so Zeug. Das sind so Themen, das ist privat, das gehört nicht hier. Er sagt, so ist es, wenn ihr versucht, euch selbst zu erlösen, ist es für Gott wie eine gebrauchte Damenbinde. Und ich meine, das war kultisch unrein, natürlich. Frauen, die ihre Tage hatten, konnten nicht in den Tempel kommen, konnten nicht opfern, konnten nicht am Gottesdienst teilnehmen. Oder der irgendeinen Ausfluss hatte, ging er in die andere Richtung auch. Ne? Also eigentlich ein Bild für den Ausfluss des gefallenen Menschen sozusagen. Ne? Wenn wir versuchen, uns hier selbst zu erlösen, dann ist es wie ein sündiger Ausfluss für Gott eigentlich, ein unreiner Ausfluss. Und so diese Kombination zwischen...
Ja, das Bild, wenn jetzt die Braut das weiße Hochzeitskleid anzieht, und es ist ja ein Zeichen der Reinheit und Keuschheit. Ja, ja. Bei den meisten ist es ja auch immer so eigentlich das Kleid auch befleckt.
Heuchelei auch, eigentlich, ne?
Irgendwo, das stimmt ja nicht, das ist ja nur vor der Welt irgendwo, ja, das schön aussieht, aber das symbolisiert ja nicht mehr das, was es sein soll eigentlich, denke ich, ja, bei den meisten nehme ich jetzt mal an, dass es nicht so ist, dass die halt schon, ja, so in die Ehe gehen oder vielleicht nochmal heiraten und dann immer noch das weiße Kleid dann wieder anziehen oder weiß nicht, was da alles. Was da alles vorkommt, ist ja auch nicht eigentlich so, wie es Gott gesehen oder wie es Gott geplant hat.
Also er verwendet auf jeden Fall hier das krasseste Bild, was er so finden kann. Eine Kombination zwischen ja, Regelblut und Blut sowieso. Ne? Das war so sind unsere Selbsterlösungsversuche für Gott. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon, wie der Wind Sünde zerstört und zerstreut und trocknet unser Leben aus. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns preisgegeben wegen unserer Sünde. Mal gesehen, Gott ist nicht taub zu hören, Gott ist nicht blind zu sehen, aber es sind eure Sünden, die eine Trennung, eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und Gott. Und das ist unsere Situation. Römerbrief spricht davon, es gibt keinen gerechten vor Gott. Aus sich selbst. Wir brauchen alle Jesus, wir brauchen alle seine Gerechtigkeit und seine Erlösung, die er für uns bereitet hat. Aber nun, Herr, du bist unser Vater, appelliert wieder, Gott, ich bin ein Kind. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Wir alle sind das Werk deine Hände. Und deswegen gehören wir ihm. Du bist unser Vater. Du bist unser Bildner. Und im Epheserbrief 2 heißt es, dass wir sein Gebilde sind. Wörtlich sein Kunstwerk. Geschaffen zu guten Werken. Ein Gebrauchsgegenstand für ihn. Aber sein Kunstwerk und er formt uns, er ist unser Former, der Töpfer. Und ich meine, wir könnten uns dieses Stück Ton vorstellen auf der Töpferscheibe und wird gedrückt und geknetet und sagt, au, 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 drück mich nicht an, das tut weh. Einfach so Umstände in unserem Leben, Gott, es drückt gerade, das gefällt mir nicht. Da werden Kanten abgeschliffen vielleicht oder eingedrückt und geformt und dann denkt man, okay, jetzt ist das endlich rum und dann fängt an, die Scheibe zu drehen und was geht jetzt ab, ne? Aber wir werden geformt in dem Prozess. Und was ist das Nächste? Feurige Umstände wieder, der Brennofen. Gott, was ist los? Wo bist du? Viel zu heiß hier. Mann, da geht's heiß her. Und dann haben wir das durchgestanden und dann werden wir vielleicht bemalt. Aber am Ende ist ein wunderschönes Kunstwerk. Da, und zwar nicht irgendwo eine Vase oder ein Bild, was man sich aufhängt, sondern eher vielleicht ein Wasserkrug oder was, ein Gebrauchsgegenstand für Gott. Das ist, wer er ist. Er ist unser Bildner, er ist unser Vater und der Prophet appelliert an ihn. Gott, wir gehören dir.
Zu ehrenvollem Gebrauch heißt es.
Ja.
Gefäße.
Gefäße zur Ehre.
Ehrenvollem Gebrauch. Und die anderen sind mit so nicht ehrenvollem Gebrauch.
Ja, so Kloschüssel oder so Topf. Also er sagt, Gott, wir haben doch was mit dir zu tun. Du hast was mit uns zu tun. Du bist unser Vater. Wir sind deine Gebilde. Herr, zürne nicht allzu sehr und nicht ewig erinnere dich an die Sünde. Siehe, schau doch her, dein Volk sind wir alle. Deine heiligen Städte sind eine Wüste geworden. Zion ist eine Wüste geworden. Jerusalem eine Öde. Unser heiliges und herrliches Haus, worin unsere Väter dich lobten, der Tempel, ist ein Raub des Feuers und alle unsere Kostbarkeiten sind zu Trümmern geworden. Und dann sind sie gesessen in Babylonien, alles geraubt, alles zerstört, verschleppt, versklavt. Willst du, Herr, bei all dem an dich halten? Herr, willst du dich außen vor lassen bei dem Ganzen? Kannst du dir das mit ansehen und nicht eingreifen? Willst du schweigen und uns ganz und gar demütigen? Ich mag dieses Gebet. Da ist Leidenschaft in dem Gebet. Er ringt wirklich mit Gott und man merkt, er hat eine Beziehung mit ihm und er kennt seinen Charakter und er fordert Gott so ein Stück weit heraus mit seinem Charakter. Herr, du bist unser Vater, du bist unser Töpfer, du bist doch barmherzig, du bist doch gnädig. Kannst du wirklich zuschauen? Und gutes Modellgebet für uns auch, wie wir für unsere Stadt beten können und unsere Gemeinde und die Menschen um uns herum, unsere Familien. Und dann lesen wir im nächsten Kapitel, nächste Woche weiter. Da ist dann die Antwort von Gott. Und er sagt, ich war zu erfragen, ich war zu finden für die, die mich suchten. Und das ist der Punkt. Hat man auch in Jeremia. Wenn wir uns zurückwenden zu ihm, dann lässt er sich finden. Alles, was er braucht, ist ein gebrochenes, demütiges Herz. Nicht voll Stolz und Selbstgerechtigkeit, dem Stolzen widersteht der Herr, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist das Herz, das wir haben wollen. Ne? Amen. Ist dir noch irgendwas?
Das ist gerade das Herz nochmal so, wenn man das vergleicht, David und Saul. Das ist auch so, so typisch. Eigentlich hat ja Saul nicht, wenn wir das so lesen, nicht so, so große Sünde verbracht. Er hat halt dann schon sich da vorgetragen, also hat das, was der Prophet, der Samuel, der hat er dann schon vorgegriffen, hat nicht gewartet und so Sachen. Und David hat den Ehebruch begangen und sogar den
Mord
also in Kauf genommen, hat er ja so. Aber dann doch das Herz. Saul war nicht imstande, irgendwo das einfach auszubreiten oder wirklich von Herzen um Vergebung zu beten. Und so, das ist so der Gegensatz, gell?
Ja, Saul war eitel, Saul war stolz, Saul war nicht.
Er hat es so gemacht und hat aber nicht dann irgendwie das eingesehen, dass er da nicht
bereit, sich zu demütigen und Buße zu tun, das war Saul, ne?
So, und eigentlich war das die Sünde ja so von, wenn man so vergleicht, gell, irgendwo.
Würden wir sagen, viel krasser, ne?
Ja. Trotzdem, er hat sich gedemütigt und hat das natürlich auch da eine gewisse Strafe bekommen. Ich meine, das ist ja nicht ganz ohne.
Die Sünde hat Konsequenzen, ja.
Aber
er war gebrochen, hat ein gebrochenes Herz vor Gott, über seine Sünde auch. Und Herz nach Gott.
So ein Kopf größer da, wie in seinem Volk da in der Zeit. War stolz und eitel und hat es nicht nötig gehabt, das zuzugeben.
Ja.
Das ist ja auch immer eine Herausforderung an uns. Da gleich so in der Ehe auch das gleiche so zuzugeben, wenn man weiß, genau, man hat da man ringt damit, sich das zuzugeben. Oder man, ja, das will man ja eigentlich nicht so gern.
Als Mann, gell, sich zu demütigen.
Sich demütigen.
Mit den Kindern ist auch noch schlimmer, ne? Zu sagen, ich muss mich bei meinem Dreijährigen entschuldigen, weil ich gesündigt habe gegen ihn.
So unfair dann, ja.
Aber das ist gute Lebensschule, ne? Gute Herzensschule eigentlich.
Aber dann, wenn das, fühlt man sich frei oder dann ist, hat man den Sieg, wenn man es vollbringt. Das ist so die, das ist das Leben, das ist die Schule, ja. Und es ist ja auch da die Erziehung Gottes mit drin, den Bereich. Also, ja, wir würden uns ja, sind ja nicht so lassen, wie wir sind immer. Das ist ja noch nicht fertig.
Ja.
Ja.
Gut, dann bete. Ja. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es ja wirklich konkret ist und inspirierend ist. Mich hat es inspiriert, dieses Gebet von Jesaja heute. Und ich schätze sein Herz. Und Vater, ich möchte mehr dieses Herz haben. Und ich möchte beten, Herr, darum, dass du mein Herz an dich bindest, Herr. Dass du unsere Herzen nicht abirren lässt von deinen Wegen. Und dass wir uns nicht verhärten, Vater. Du kennst unsere Schwachheit. Und deswegen wollen wir uns an dir festklammern, Herr. Und demütig. Ja, an dir festhalten, an Jesus festhalten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Und danke, dass wir das annehmen dürfen. Und Herr, halt uns nah bei dir. Füll uns mit deinem Geist. Herr, gib uns diese Leidenschaft, Herr, für dich, für deine Ehre, auch für die Menschen in unserer Stadt. Herr, gib uns dein Herz, Herr, dass wir sie wirklich gerettet sehen wollen. Und führ uns in die Fürbitte, so wie Jesaja für sein Volk in die Bresche getreten ist. Form du unser Herz, du bist unser Töpfer, Herr, du bist unser liebevoller Papa. Und es ist so wunderbar zu wissen, dass es nicht gleichgültige Hände sind, die uns formen, oder fremde Hände sind, sondern dass es die Hände unseres lieben Papas sind. Und die Hände unseres Retters, Herr, dass da Wundmale in diesen Händen sind. Von dem Preis, den du bezahlt hast und auf dich genommen hast, weil du uns so sehr liebst. Herr, ich danke dir, dass es liebevolle Hände sind, die uns formen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir es deswegen zulassen und uns dem hingeben, wo du am Wirken bist in unserem Leben. Und dass wir nicht rebellisch sind und uns sträuben. All diese Sachen. O Herr, sei uns gnädig. Stärke uns, mach uns stark in unserem inneren Menschen. Gib uns dein Herz. Halt unsere Herzen bei dir, darum bitte ich dich in Jesu Namen.